Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Skobel Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch. Das Internet und mit ihm Social Media und die damit verbundene technische Infrastruktur ist nicht ohne Fortschritte der Informatik und Computerwissenschaft zu denken. Die Digitalisierung unseres Lebens, vereinfacht gesagt also der Siegeszug der Computer- und Datenanalyse, all das ist die Grundlage von dem heute. Wissen wir doch, werdet ihr jetzt wahrscheinlich sagen. Klar, bis man die nächste Frage stellt, woher kommt eigentlich die Idee, dass unsere Kommunikation nur Informationsaustausch ist und dass Gesellschaft, Leben, letztlich der Mensch selbst nur eine digitale Maschine ist? Da wird es schon etwas schwieriger. Worum es im heutigen Gespräch mit Anna-Verena Nosdorf geht, ist die Klärung von zwei Aspekten unserer Gegenwart. Erstens, woher kommt diese Digitalisierungsidee, vor allem auch der Gesellschaft, also der Politik? Schließlich sind wir ja analoge Lebewesen bis in unsere Gehirne hinein. Also warum sollen wir so auf digital umstellen? Warum? Sind Menschen und Gesellschaften am Ende also nur Maschinen, die man nachbauen, auseinandernehmen, steuern kann? Und zweitens dreht das heutige Gespräch sich um die Geschichte dieser Entwicklung und es dreht die Geschichte ein wenig zurück, um zu verstehen, wo das eigentlich alles begann und wo diese ganzen Argumente herkamen. Und das Erstaunlichste ist, dass Sätze, die heute wie Weisheiten der KI- und Tech-Gurus klingen, sich fast wortwörtlich in den Abhandlungen der Vordenker und Vorforscher aus den 40er bis 70er Jahren des letzten Jahrhunderts finden. Und genau das zeigt mein heutiger Gast mit einem brillanten Buch, das man als grandios geschilderte Ideenvorgeschichte dieses gegenwärtigen KI-Hypes lesen kann. Das Buch schließt eine große Lücke, wie ich finde, und erklärt, wo die Idee einer technischen Steuerung all dieser Prozesse, etwa mithilfe von KI-Systemen, herkommt. Es geht also um die Grundlagen unserer heutigen Gesellschaft, die durch KI-Systeme, soziale Plattformen, Computertechnologie derart schnell verändert wurden. Und da gibt es einen Begriff, den heute kaum noch jemand kennt oder benutzt, von dem aber nahezu alles ausging und von dem auch das Buch handelt. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Du darfst die Katze aus dem Sack lassen. Wie heißt dieses Zauberwort und was hat es damit auf sich?
Das Zauberwort heißt Kybernetik. Vielen Dank erstmal für die Einladung auch nochmal und für die Einführung.
Gerne.
Was hat es damit auf sich? Ja, man kann natürlich eine ganz lange Geschichte erzählen, ja, bezüglich der Frage, was heißt eigentlich Kybernetik, wie ist sie entstanden? Und ich hoffe und glaube, dass wir das heute im Verlauf des Gesprächs etwas erhellen dürfen. Wenn ich es ganz kurz machen muss, dann würde ich sagen, die Kybernetik ist die Wissenschaft von Steuerung und Regelung im Mensch und in der Maschine. Und diese Wissenschaft ist eben insbesondere zurückzuführen auf die 40er, 50er Jahre aufwärts.
Das klingt zunächst mal sehr harmlos, ist aber verbunden mit politischen Ideen. Da werden wir ja gleich drauf kommen. Und du beginnst dein Buch mit einem Tweet von Alex Pentland vom MIT, einer der meistzitierten Datenwissenschaftler, überhaupt Pionier dieser Computational Social Science, also computergesteuerte Sozialwissenschaft. Und der schrieb in diesem Tweet, der Begriff Kybernetik ist am MIT verschwunden, weil Kybernetik überall ist, wie Luft. Was meint er damit?
Ja, ich fand diesen Tweet ganz großartig, weil er einfach sehr gut schildert, wie sich die Kybernetik operationalisiert hat. Also wie sie sich gewissermaßen in den Hintergrund der digitalen Gesellschaften eingeschrieben hat. Ja, was er eigentlich schildert, ist ja eine Universalisierung bei einem gleichzeitigen Verschwinden. Und man kann diesen Prozess des Verschwindens der Kybernetik in unterschiedlichen Weisen beleuchten. Also einerseits ist es eben zum Beispiel so, dass die Kybernetik, also diese Wissenschaft eben, die in den 40er, 50er Jahren zum ersten Mal als eine solche auf den Plan getreten ist, dass die sich eben eingeschrieben hat in unterschiedliche andere Wissenschaftszweige, wie zum Beispiel in die Informatik, wie zum Beispiel in die Robotik. Aber dann in den 70er Jahren, als diese Wissenschaft eigentlich verschwunden ist, aber wie gesagt, hintergründig zum Beispiel diese neuen Wissenschaftszweige beeinflusst hat. Und darüber hat sie eben eine Prägekraft, die sich eben auch andernorts zum Beispiel zeigt in dem Einfluss, den die Kybernetik auch hat auf etwa die Cyberkultur der 80er, 90er Jahre, aus der dann zum Beispiel auch das Silicon Valley, also der Gegenwart und insbesondere zum Beispiel natürlich auch die Protagonisten von Big Tech zum Beispiel der Gegenwart entstanden sind. Also insofern hat die Kybernetik eben auch einen Einfluss auf das Silicon Valley und die Silicon Valley-Kultur.
Skobel. Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch. Anna-Verena Nosthoff ist Philosophin und Professorin für Ethik der Digitalisierung an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg und Co-Direktorin des Critical Data Lab, einer Kooperation zwischen Humboldt-Universität und der Universität Oldenburg. Am Institut für Soziologie in Freiburg und an der Universität Wien erforschte sie vor allem die Kybernetisierung des Politischen und die gegenwärtige Bedeutung früher philosophischer Kybernetiktheorien und Kritiken. Vor wenigen Wochen veröffentlichte sie das fast 700 Seiten starke Buch Kybernetik und Kritik, eine Theorie digitaler Regierungskunst, die bislang umfassendste Analyse der Theorien und der Zeit vor KI-Hype, Cyberspace und der datengetriebenen Gesellschaft, in der wir heute leben.
Das hier ist also dein Buch Kybernetik und Kritik, eine Theorie digitaler Regierungskunst. Dickes Ding, das ich sehr gerne gelesen habe, weil ich finde, es ist echt spannend. Und bevor wir jetzt über das weiter darüber sprechen, was Kybernetik eigentlich ist und warum Kybernetik verschwunden ist, du hast ja schon ein paar Argumente geliefert, würde ich gerne an die Geburtsstelle der Kybernetik zurückgehen. In gewisser Weise ist es jedenfalls die Geburtsstelle. Das kommt bei dir, auch ich hätte fast gesagt im Roman, das kommt bei dir im Buch. Kommt das etwas später? Und dieser, wie soll man sagen, Urknall der Kybernetik, der zeigt auch, warum das direkt mit politischen Themen verbunden ist. Und dieser Urknall ist das Kapitel vor dem Höhlengleichnis von Plato, über das ich gerade ein Video gemacht habe. Das findet ihr also auch hier in dem Kanal. Und worum geht es an dieser Stelle, an der Plato den Kybernetes, also den Steuermann, heißt das ja wörtlich übersetzt, einführt?
Ja, genau. Also du hast es ja schon angedeutet, ne? Die Kybernetik ist eben die Wissenschaft der Steuerung und Kontrolle und die emergiert in Mitte des 20. Jahrhunderts, aber sie hat natürlich eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte verweist uns eigentlich gewissermaßen tatsächlich auf die Ursprünge eigentlich der politischen Ideengeschichte, ne, auf die antike Ideengeschichte mit Platon, mit dieser Frage, die Platon an ihm stellt, ne, was ist eigentlich die gute Regierung? Und da ist ganz zentral diese Figur des Kybernetes, also des Steuermanns. Und Platon beschreibt dann zum Beispiel, dass die gute Regierung eben eine solche ist, die insbesondere abhebt auf Stabilität, ne, auf die Erzeugung von innerer Kohäsion. Und die Frage ist natürlich, was muss der gute Steuermann eigentlich können? Ja, es geht dann natürlich auch um die Fertigkeit, um die Geschicke, also das eben sozusagen, was den Steuermann auch zum guten Steuermann macht. Und das sind natürlich so Sachen wie, er braucht einen Erfahrungsschatz, ja, das heißt, er braucht ein Wissen auch, ein umfassendes Wissen etwa über Umweltbedingungen, auch über Änderungen der Umwelt. Er muss zum Beispiel antizipieren, wenn möglicherweise ein Sturm ankündigt und darauf reagieren und dann womöglich auch gegensteuern. Ja, und dann sind wir natürlich gleich auch bei dieser...
Beim Heute.
Genau.
Aber was ich so interessant finde, er benutzt ja diese Schiffsmetapher. Ne? Man könnte das übersetzen, damals gab es ja noch keine riesen Passagierschiffe, wir sitzen alle im selben Boot. Das Boot war damals sozusagen das Größte, was es gab. Also man müsste das übertragen in heute, wir sitzen alle in einem riesigen, gigantischen Schiff. So, und jetzt stellt sich raus, der Owner, der Typ, dem das gehört, das spricht Plato ja direkt an, der ist offensichtlich nicht so richtig kompetent und die Matrosen liegen im Streit, wie sie jetzt überhaupt steuern sollen. Übrigens, also für Philosophiefreunde, das ist genau der Anfang von Aristoteles' Nikomachische Ethik, wo er genau dieselbe Frage stellt. Wir sind hier in einem Staat und da gibt es die Soldaten mit dem, was sie können und die Zimmerleute und die Priester und alle möglichen Handwerke und Künste und so weiter. Aber wer ist eigentlich gut darin, den Staat zu steuern? Also dieselbe Frage wie hier. Und die Matrosen, die sind ziemlich hart, die schmeißen also dann die Leute von Bord, die sich für inkompetent erweisen. Und die glauben aber auch irgendwie nicht, dass man das überhaupt diese Kunst der Steuerung lehren kann. Und dann kommt eine Passage, die habe ich wörtlich mir rausgeschrieben, die hast du auch in deinem Buch zitiert. Da schreibt Plato, und das ist eine echte Parabel auf Demokratie, das könnte man eins zu eins sozusagen heute in Polit-Talkshows übersetzen, und vom wahren Steuermann haben sie keine Ahnung, dass es für ihn notwendig ist, seine Aufmerksamkeit dem Jahr, den Jahreszeiten, dem Himmel, den Sternen, den Winden und allem zu widmen, was zur Kunst gehört. Im Griechischen heißt es Techne, also Technik gehört, wenn er wirklich Herr des Schiffes sein soll und wie er steuern soll, ob es nun einige wollen oder nicht, und sie glauben nicht, dass es möglich sei, diese Fertigkeit und diese Übung zugleich mit der Steuerkunst zu erwerben. Das finde ich so interessant, dass er von der Steuerkunst redet. Also noch nicht von dieser, wie soll ich mal sagen, mathematisierten Form des Steuerns, so automatische Schiffssteuerung, Autopilot im Flugzeug und so, sondern das ist eine Kunst und zu dieser Kunst gehört ganz viel.
Genau, also es ist insbesondere eben auch eine Technik, wie du gesagt hast. Ne? Es ist eine Fertigkeit, es ist ein Geschick und dieses Geschick muss man sich natürlich auch aneignen über Erfahrung, über eine Praxis. Natürlich ist es bei Platon auch so, dass insbesondere der gute Steuermann ist natürlich dann im Kontext der Philosophenherrschaft auch der Philosoph.
Genau, das ist dann der Philosophenkönig.
Die Einsicht hat in die Wahrheit und darüber auch die Berechtigung, sozusagen diesen Staat zu führen. Aber man kann natürlich auch ein bisschen kritischer darauf schauen und sich die Frage stellen, was ist das eigentlich für eine Weise des Regierens, die eigentlich im Wesentlichen gar nicht so sehr Regierung begreift oder sozusagen Politik begreift, etwas, das in Konflikt aufgeht, das in Reibung aufgeht, was vielleicht auch im politischen Ideenstreit aufgeht, ne, sondern eben vielmehr über eine Kunst der Steuerung, also vielleicht eben sozusagen auch in einer Kunst, einerseits das Schiff zu navigieren, aber um das vielleicht in die digitale Gegenwart nochmal zu heben, natürlich auch in einer Kunst vielleicht Umwelten zu schaffen, in denen Objekte dann sich auch in einer spezifischen Art und Weise verhalten. Ne?
Oder der Streit ist schon vorher drin. Ich meine, die Matrosen, die prügeln sich ja gerade, also Plato schildert das ja so, also die Matrosen, man könnte sagen die Bürgerinnen und Bürger, streiten sich, weil sie natürlich Angst haben, wo fährt denn das Schiff hin, kommt das durch den Sturm und so weiter. Und die Antwort von Plato, und die hat natürlich sofort was Antidemokratisches, ist, der Kybernetes, also der Steuermann, regiert nicht mit Zustimmung, das wäre ja das demokratische Modell, wir stimmen jetzt ab, fahren wir nach Norden, Süden und so weiter, sondern Kraftwissen. Und er ist derjenige, der das Wissen hat, in Klammern, exakt Elon Musk, der Kubernetes, ja, Elon Musk weiß, wohin er steuern muss mit den Raketen, mit Starlink, mit Grok, mit allem Möglichen, mit seiner Plattform. Und alle anderen werden, Plato nennt das so, werden als Himmelsschwätzer verlacht, ja. Diese Idioten kümmern sich um Sterne und so einen Scheiß, statt sich hier auf das Schiff zu konzentrieren und wie das Schiff nach vorne gebracht wird. Finde ich super modern.
Genau, also insofern, man kann da eben auch schon Züge einfach eines expertokratischen Modells drin sehen. Ne? Du hast es gerade auch angesprochen, natürlich mit Blick auf Elon Musk. Also diese Vorstellung, wir brauchen sozusagen einen Herrscher, der Einsicht hat in das Wissen und so weiter. Vielleicht auch jemanden, der sozusagen über technisches Wissen verfügt, um überhaupt diese Steuerkunst ausüben zu können. Und gleichermaßen aber eben auch die Grundzüge einer, wie gesagt, eines technokratischen Staatsverständnisses, was nämlich eben Regierung begreift als etwas, was insbesondere über Technisierung sich vollzieht, ne? Dass sozusagen über auch die Einsicht in technische Geschicke sich vollzieht. Oder eben auch, ne, auch um das in die digitale Gegenwart nochmal zu heben, die Vorstellung auch über zum Beispiel Datenströme zu regieren, ne? Über Informationsflüsse zu regieren. Das ist im Kern eigentlich auch ein Regierungsverständnis, was sich tatsächlich auch bei Platon im übertragenen Sinne hier schon zeigt und auch spiegelt.
Und jetzt zoomen wir vor, ja, 2500 Jahre später, da kommen ja noch so ein paar Zwischenstationen mit zum Beispiel jemandem wie Descartes, überhaupt diese Metapher der Maschine, Dampfmaschine kommt dann später. Und das Verrückte ist wirklich, finde ich, und das finde ich das Grandiose auch an deinem Buch, dass man lernen kann, dass in den 40er und 50er Jahren etwas entstanden ist und teilweise, wir haben uns eben kurz vor dem Gespräch darüber unterhalten, mit klareren Argumenten als heute, wovon wir heute noch leben. Und bevor wir wirklich einsteigen, diese Idee der Kybernetik hat ja offensichtlich ganz viel auch mit dem Krieg zu tun, also mit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ganz stark finanziell, militärisch gesteuert. Also das ist Bletchley Park in England natürlich mit Alan Turing. Aber das ist auch das Manhattan-Projekt, die Atombombe in New Mexico. Und dabei spielt die Idee, wie kann man solche komplexen Systeme, wie kann man die besser steuern, eine große Rolle, weil es einen militärischen Output geben soll. Also der Startschuss ist im Grunde genommen militärisch, oder?
Genau, also das darf man eben nicht verkennen. Ja, insbesondere in der Frühkybernetik spielt das eine ganz große Rolle. Es gibt dann auch im Nachgang einen Konflikt darum, ob man eben entsprechende auch Ergebnisse, also Forschungsergebnisse überhaupt der US-amerikanischen Regierung etwa zugänglich machen sollte. Da gab es etwa einen konkreten Konflikt zwischen einer sehr prägenden Figur in der Spieltheorie, etwa John von Neumann, aber auch Norbert Wiener, der sozusagen der Begründer der Kybernetik ist. Und man darf das natürlich nicht vergessen, man muss das auch immer wieder betonen. Es gibt eben diesen militärischen Kontext auch, einerseits im Kontext des Zweiten Weltkrieges, in dem etwa Norbert Wiener seinen sogenannten Anti-Aircraft Predictor entwickelt hat. Also da ging es eben um die Frage, wie kann man die Flugbahn von feindlichen Piloten berechnen, um sie sozusagen zu eliminieren über ein teilautomatisiertes Flugabwehrgeschütz. Ja,
also total mutig. Ich meine, das ist das, was wir im Moment im Iran haben, was wir in der Ukraine haben. Das ist total modern eigentlich.
Genau, also ich glaube, gerade diese Entsprechung auch im Kontext der autonomen Waffensysteme der Gegenwart, ne, da gibt es natürlich eine unmittelbare Parallele. Allerdings auch ein bisschen weniger sozusagen konkret militärisch gedacht, gibt es natürlich auch Entsprechungen mit Blick auf algorithmische Steuerungsmodelle. Also was Wiener zum Beispiel eigentlich vorweggenommen hat mit diesem Anti-Aircraft Predictor, waren die Grundzüge der sogenannten prädiktiven Analytik. Ne? Also das Innovative bei Wiener war eben, dass er dieses Antizipationsproblem hatte, ne? Die Frage eben, wo befindet sich ein Pilot zu einem spezifischen Zeitpunkt? Und wie kann ich sozusagen die Flugbahn auch in die Zukunft so ein bisschen berechnen? Wie kann ich sie vorausberechnen? Und seine damals sehr, sehr innovative Antwort war zu sagen, wir können Daten über das Verhalten von Piloten in der Vergangenheit sozusagen akkumulieren, sammeln und auf dieser Basis eine Prognose anstellen über das wahrscheinliche Flugverhalten des Piloten in der Zukunft. Ja? Und das sind natürlich ganz, ganz gegenwärtige Prozesse der Analytik, der Vorhersage auch, die wir genauso kennen eigentlich aus dem sogenannten Überwachungskapitalismus, ne, also aus dem digitalen Kapitalismus, dass man natürlich genauso das Verhalten von Subjekten erfasst und dann zum Ausgangspunkt nimmt für eine Prognose über wahrscheinliches Zukunftsverhalten.
Also man könnte sagen, das ist auch das Netflix und Amazon Programm, ne? Wenn du gestern Windeln gekauft hast, wirst du wahrscheinlich heute auch noch Windeln kaufen. Also biete ich dir mal verschiedene an, dasselbe mit Filmen. Und dann natürlich die Überwachung von Verhalten. Also wenn der kriminell dann war, ist es möglich, dass er in dem Kontext auch wieder kriminell wird. Also Predictive Analytics. Wie hat Wiener sich das vorgestellt, wie er diese Flugbahn berechnet?
Ja, also es war natürlich ein Antizipationsproblem, ne? Also weil er musste ja davon ausgehen, dass die Piloten auch im Wissen darüber flogen, dass sie angegriffen werden konnten. Und damit musste er die möglichen Ausweichmanöver dieser Piloten eben mit einkalkulieren. Und das Spannende daran war, dass er einerseits, also man hat diese Form der prädiktiven Analytik, die sich entwickelt hat, aber man hat auch ein ganz neues Mensch-Maschinen-Bild. In diesem Kontext, ne? Weil Wiener dann nämlich insbesondere beobachtet hat, dass Piloten unter Beschuss sich in einer vorhersagbaren Weise verhalten und damit fast schon wie eine Maschine. Ja? Also das wirkte sozusagen fast schon servomechanisch.
Als Einheit.
Und als Einheit auch mit der Maschine. Ja? Der Pilot reagiert natürlich auf die Maschine genauso wie die Maschine auf den Piloten reagiert. Also und insofern ist daraus eben auch ein neues Bild des Menschen entstanden. Ja? Also sozusagen auf Basis dieser konkreten Beobachtung hat man dann grundlegendere Hypothesen aufgestellt über die Frage auch, wie unterscheiden sich eigentlich Mensch und Maschine? Und ist es nicht vielleicht berechtigt, dass wir maschinelles Verhalten und menschliches Verhalten miteinander analogisieren und da sozusagen auch Ähnlichkeiten feststellen? Ja? Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Frühkybernetik, was dann auch vielfach kritisiert wurde, ja, weil es natürlich dazu führt, dass man Maschinen mit menschlichen Artefakten, mit menschlichen Charakteristiken beschreibt. Und das ist natürlich etwas, was natürlich durchaus zu hinterfragen ist.
Das ist ja philosophisch, finde ich, ein super spannender, auch wissenschaftlich, wissenschaftsgeschichtlich ein super spannender Moment. Also wenn ich erkenne, dass also der Pilot, der ein Mensch ist, in Interaktion mit der Maschine, die offensichtlich kein Mensch ist, die aber wiederum in Interaktion steht mit anderen Maschinen, die von Menschen gesteuert werden, ein einheitliches System bildet, dann fließen ja in dieses einheitliche System Psychologie, Biologie, Soziologie, also im Grunde genommen alle Wissenschaften, die wichtigen Wissenschaften, die wir kennen, die fließen alle da rein in so ein Mensch-Maschine- Einheitsmodell. Das ist der eine Punkt. Und was ich auch so verblüffend finde, und da scheint mir der Schwachpunkt des Ganzen unter anderem zu liegen, das ist ja ein super komplexes System. Und Leute wie Wiener und Co. sagen, nee, ich kann dir jetzt sagen, was die Mechanismen dieser Mensch-Maschine-Einheitssteuerung sind. In Klammern hast du ja eben schon gesagt, die fräst sich dann in alle Disziplinen rein, diese Wissenschaft vom Steuern. Aber was ich dir dann beschreibe, wie das funktioniert, ist völlig unabhängig vom Komplexitätsgrad. Also wie komplex du das auch immer machst, die Regulationsmechanismen des Steuerns, also die Informationsflüsse, die ausgewertet werden und so weiter und so fort, das ist völlig unabhängig davon. Und ich sage dir, wie es geht.
Ja, genau. Also es gibt einerseits natürlich diese, und das reflektiert auch das, was du gerade gesagt hast, ne? Also es gibt diese ganz, ganz starke auch Transdisziplinarität der Kybernetik. Also es sind WissenschaftlerInnen unterschiedlichster Prägung, die da zusammenkommen und eben meinen und auch hoffen sozusagen, dass sie eine ganz neue Beschreibungsform von Systemen etablieren können, die auch, ne, so die Hoffnung damals, auch die neutral ist. Also es ging darum, auch eine unpolitische Beschreibungsform von Systemen, von ob das biologische Systeme sind, ob das technische Systeme sind oder ob das auch vielleicht soziale oder politische Systeme sind, zu schaffen. Aber auf diesem Abstraktionsgrad ist natürlich durchaus zu hinterfragen, ob das legitim ist, eben biologische, technologische und so weiter Systeme auf die gleiche Art und Weise zu beschreiben. Ja, auch selbst wenn es eine sehr abstrakte Beschreibungsform ist, ist natürlich die Frage, ist es eigentlich in der Realität tatsächlich so, dass sich diese Organismen gewissermaßen überhaupt miteinander vergleichen lassen? Ja, oder ignoriert man nicht spezifische Besonderheiten der Systeme? Auch sozusagen Differenzen, die zwischen diesen Systemen bestehen, vielleicht auch materielle Differenzen, die dazwischen bestehen. Und das wurde natürlich der Frühkybernetiker noch vorgeworfen. Ich denke auch ganz zu Recht vorgeworfen, dass man es hier eigentlich zu tun hat mit einer sehr abstrakten, mit einer sehr universellen Beschreibungsweise, die auch für sich sozusagen Universalanspruch proklamiert, aber letztlich vielleicht am spezifischen Phänomen vorbeigeht oder zumindest bestimmte Aspekte des Phänomens verkennt, ja, und sozusagen nicht in den Begriff sozusagen mit integrieren kann.
Das ist ja eigentlich genau die Stelle, an der wir heute im Umgang mit KI widerstehen, dass wir sagen, ja, das sind dieselben Wahrscheinlichkeitsmechanismen der Vorhersage von Verhalten und so weiter und so fort. Aber wir streiten uns um die spezifischen Differenzen zwischen zum Beispiel uns als biologischen Wesen und den KI-Systemen. Aber damals, und das zeigst du ja auch in deinem Buch, haben die das genau rumgedreht, das Argument, und haben gesagt, Moment mal, wir sind diejenigen, die hier so einen super abstrakten, völlig von allem, von aller Ethik, von allen Vorurteilen, Ideologien, losgelösten mathematischen Ansatz haben. Was wollt ihr denn? Das ist Wissenschaft, erstens. Zweitens, wir bauen das jetzt mal und dann seht ihr Philosophen-Idioten oder Philosophinnen-Idioten, dass das auch funktioniert und wir können was damit machen. Auch ein super, super Argument. Insofern, lass uns noch mal einen Moment, bevor wir zur Kritik kommen, noch mal einen Moment dabei bleiben und mal rausarbeiten, was sind denn die Kernbegriffe dieses kybernetischen Modells? Was gehört dazu?
Also ja, es gibt so unterschiedliche Fokussierungen auch, ne? In der Frühkybernetik gibt es eben einmal diesen Begriff von der Mensch-Maschine gewissermaßen, also, ne, also diese Analogisierung zwischen menschlichen und maschinellem Verhalten. Und es geht eben auch mit einem neuen Menschenbild, also mit einem neuen Subjektverständnis einher, dass man Subjekte nämlich auch nicht mehr so auffasst, nicht mehr auffasst sozusagen im kantischen Sinne, ne? Auch als sozusagen vernunftbegabte Akteure, sondern es geht vielmehr darum, dass sie als adaptive Entitäten aufgefasst werden, die in spezifischen Umwelten sich situieren, ne? Also das können natürlich dann auch maschinelle Umwelten sein. Das ist so eine erste auch Transformation gewissermaßen der Frühkybernetik. Dann gibt es noch weitere Formen auch der Analogisierung. Ja, die Analogisierung ist eigentlich auch so eine kybernetische Technik zu der Zeit. Also Analogisierung zum Beispiel von Mensch und Maschine, aber auch zum Beispiel von Gehirn und Computer. Ist auch ganz interessant, ne? Ist auch etwas, was sich, glaube ich, ganz, ganz stark dann in die KI, in die Geschichte der künstlichen Intelligenz eingeschrieben hat und auch in der Art und Weise, wie wir über KI sprechen. Also diese Vorstellung tatsächlich, dass sich das Denken selber reduzieren lässt auf neuronale Signalübertragung, ja? Also das ist sozusagen auch so ein Reduktionismus, der sich, glaube ich, wirklich ganz, ganz prägend eingeschrieben hat, wie gesagt, in die Weise unseres Sprechens über künstliche Intelligenzen. Und dann ergibt sich natürlich auch, und das ist auch noch, finde ich, ein zentraler Punkt, ne, es ergibt sich tatsächlich ein ganz neues Technikverständnis. Und das halte ich wirklich für ganz wegweisend auch in der Beschreibung unserer digitalen Gegenwart. Was die Kybernetik nämlich macht, ist eben nicht mehr zu sagen, die Technik ist so wie ein Hammer, ne, den kann man jetzt vielleicht zu den spezifischen Zwecken gebrauchen. Das ist nichts, was man einfach in Zweck-Mittel-Verhältnissen einbetten kann. Ja, das ist sozusagen kein Mittel zum Zweck, sondern Technologien werden als teilautonome Akteure perspektiviert, die auch immer sozusagen im Zusammenschluss mit Menschen zu denken sind. Sie werden viel systemischer beschrieben. Und es ist, glaube ich, ein Technikverständnis, das, wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das begreifen, auch was das heißt für die Beschreibungsweise unserer digitalen Gegenwart, weil wir natürlich auch digitale Systeme nicht mehr reduzieren können auf Werkzeuge. Ja, das sind ja keine Werkzeuge mehr, sondern wir haben es in der Gegenwart natürlich genauso zu tun mit Umwelten, mit digitalen Umwelten, die uns prägen, aber wir sozusagen als Menschen prägen diese natürlich gleichermaßen mit. Ja, also man kann von Assemblagen sprechen, von Mensch-Maschine-Assemblagen gewissermaßen. Und das zum Beispiel auch so ein Kernthema, was in der Frühkybernetik schon auftritt und was sehr, sehr prägend war. Und dann gibt es natürlich noch diese, das hatten wir eben schon so ein bisschen auch angerissen, diese neue Beschreibung von Organismen, auch sozusagen technologischen, biologischen Organismen im Sinne von Systemen. Also die Beschreibung im Sinne von Systemen, die über Kontrolle, Kommunikation, Informationsprozesse geregelt oder gesteuert werden können.
Also warum sind diese Dinger nicht so wie ein Hammer? Antwort, weil sie wechselwirken mit uns und uns verändern. Also es sind erstens veränderbare, veränderliche Werkzeuge, die sich selber anpassen, an die wir uns aber auch anpassen. Und da gibt es ja mindestens mal zwei Begriffe, über die du auch lange nachdenkst in deinem Buch. Und da gibt es ja sehr viel zu sagen. Das eine ist der Begriff der Rückkopplung. Ne? Und da gibt es positive und negative Rückkopplung. Und der andere Begriff, der wichtig ist und in der Biologie eine große Rolle gespielt hat, aber eigentlich ja aus der Physik kommt, die Homöostase. Mhm. Vielleicht können wir die beiden Begriffe mal erklären, weil die sind fürs Verständnis, glaube ich, ganz zentral.
Ja, also das Feedback oder ne, Rückkopplung im Sinne von Feedback, da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Prägungen, aber ich würde sagen, es ist sozusagen das Medium des anpassenden Verhaltens. Ne? Also in der Frühkybernetik kann man das ganz einfach immer schildern, indem man sich einen Thermostat vorstellt, man hat einen Sollwert und dann wird sozusagen rückgemeldet, ob man diesen Sollwert erreicht hat oder nicht. Das heißt also, es gibt sozusagen eine Information darüber, ob ein spezifisches Ziel erreicht wurde oder nicht, und je nachdem, ob es erreicht wurde oder nicht, ändere ich sozusagen mein Verhalten. Ne? Wenn es erreicht wurde, dann kann ich vielleicht mir ein neues Ziel setzen. Wenn es nicht erreicht wurde, dann muss ich mein Verhalten so anpassen, dass ich es erreichte. Und das geht dann einher auch in der Frühkybernetik mit dieser Beschäftigung, mit diesem Zweckbegriff zum Beispiel, ne? Also mit diesem Purposeful Behavior. Dann das Zweite, und das scheint mir aber dann zum Beispiel noch eine Logik zu sein, auch eine Logik der Anpassung, die noch ein bisschen differenzierter ist eigentlich als diese Logik, die ich gerade geschildert hatte mit Blick auf den Thermostat. Der Homöostat ist aus meiner Sicht tatsächlich schon eigentlich eine Apparatur, die uns fast schon verweist auf die Kybernetik zweiter Ordnung, auf die wir gleich bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Also wie hat das funktioniert? Ne? Das war so eine Apparatur, die eigentlich versucht hat, über die Integration von Störungen, von Irritationen, sich selber zu beruhigen. Ja, also es ist eigentlich eine Modellierung eines Mechanismus, der über die Simulation permanenter Unruhe, die sie dann sozusagen in sich aufnimmt, neue Ordnungen erzeugt. Ne? Also vielleicht auch mit Blick auf das, was wir eben uns vorgenommen haben, also dieses Bild von Platon etwa, dann kann man das vielleicht in einer ganz ähnlichen Weise lesen. Also es geht eben darum, sozusagen auch Umweltsignale immer wieder neu zu verarbeiten, zu integrieren und dann sozusagen für eine neue Ordnung des Systems zu sorgen. Das ist sozusagen der zentrale Mechanismus des sogenannten Homöostaten. Ja.
Da denkt man natürlich sofort zum Beispiel an die permanenten Störungen unseres politischen Systems heute durch mediale Einflüsse. Ja, das sind sozusagen die Informationswinde, die uns da ständig um die Ohren gehauen werden. Und die naheliegende Frage ist ja, da kommen wir fast schon zur, das ist sozusagen, der Thermostat ist die Platte, erste Kybernetik. Ja? Ich habe ein Ziel und ist das, wenn das erreicht ist, stellt sich die Apparatur, sprich die Heizung in dem Fall ab. Jetzt ist das Ganze ja in einem größeren Kontext eingebaut. Die nächste Frage ist, ja, wer stellt denn eigentlich wie das Ziel ein?
Mhm, genau, also, die politische Frage, genau.
Das ist indirekt die politische Frage. Für die war es erstmal eine technische Frage. Also wie kriege ich das denn jetzt hin, dass die Zielsteuerung sich selber steuert? Das ist ja nochmal eine Ebene drüber. Und die Theorie, warum das überhaupt erstmal möglich ist, dass man sowas bauen kann, ist ja letztlich eine physikalische und hat damit zu tun, dass komplexe Systeme sich selbst organisieren können. Also dass Unordnung in jedes System oder Chaos, Zufall, in jedes System gehört, aber Systeme bis sie einen Kipppunkt erreicht haben, sich immer wieder selber anpassen und in ein Gleichgewicht bringen können. Das war eigentlich die physikalische Grundvoraussetzung für diesen Gedanken, dass man sowas überhaupt bauen kann, was sich selber steuert.
Ja, genau. Und da sind wir aber, glaube ich, tatsächlich auch schon mit einem Fuß in der Kybernetik zweiter Ordnung. Natürlich ganz, ganz, ganz stark geht um so Motive auch der Selbstregulation, wo es dann auf einmal nicht mehr so stark geht, um diesen Außenstandpunkt, diese Außenperspektive auch sozusagen, sondern vielmehr auch um die Internalisierung von Kontrollstrukturen. Ne? Also dass sozusagen Systeme nicht von außen gesteuert werden, sondern dass diese Steuermechanismen auch internalisiert werden und dass Systeme sich auch selbst organisieren können. Das ist natürlich eine ganz zentrale Vokabel dann eben im Kontext der Kybernetik zweiter Ordnung.
Und dadurch, dass sie sich selber organisieren können, werden sie komplexer und eine der Folgen ist, sie können sich selber Ziele setzen. Und das ist sozusagen die zweite Ebene, also deshalb Kybernetik zweiter Ordnung. Und damit ist man natürlich schon ganz nah an biologischen Systemen, dann auch biologischen Systemen mit Bewusstsein, sprich Menschen und Tieren.
Genau. Und ich glaube, das ist wirklich ganz interessant, ne? Auch wenn man sich diesen Sprung der Kybernetik erster Ordnung zu Kybernetik zweiter Ordnung mal ein bisschen anschaut, dann ist die Kybernetik zweiter Ordnung eigentlich auch eine Kritik an der Kybernetik erster Ordnung. Ne? Das ist ganz interessant, deshalb beschreibe ich das eben auch als Kybernetisierung der Kybernetik, weil sie eigentlich aus der Kybernetik selbst hervorgeht, aber eben in einer kritischen Wendung auf die Kybernetik erster Ordnung. Ja? Indem man zum Beispiel sagt, naja, wenn wir jetzt schon versuchen, das Gehirn zu beschreiben, das Gehirn zum Beispiel zu reduzieren und auch den Gedanken zu reduzieren auf neuronale Signalübertragung, dann ist doch ein bisschen zweifelhaft, wie wir überhaupt als denkende Subjekte zu dieser Beschreibung kommen können. Ja? Und aus dieser Kritik erwächst dann eigentlich die Notwendigkeit, sich im Prozess der Beschreibung von Systemen selbst zu beobachten. Ja? Und das ist eben die entscheidende Wendung, die dann auch zum Beispiel Heinz von Förster etwa als einer der Mitbegründer, als eine der prägenden Gestalten der Kybernetik zweiter Ordnung eben mitbegründet, ist eben diese Figur auch, die dann natürlich ganz zentral wird, nachher auch in der Systemtheorie, die Figur des Beobachters zweiter Ordnung. Ja? Und das ist, finde ich, immer ganz faszinierend, auch wie die Kybernetik sich sozusagen Kybernetik immanent selber transformiert und sozusagen zu dieser neuen Kybernetik wird, ne? Die dann auch natürlich extrem unterschiedliche Konsequenzen hat. Ja? Also in der Art und Weise, wie wir Systeme beschreiben, wie wir sie auch anders beschreiben, als es jetzt die Kybernetik erster Ordnung gemacht hat. Aber auch was die Frage der Regierung anbetrifft. Ne? Also da sind wir dann natürlich auch wieder bei politischen Fragen. Wer steuert die Systeme wohin? Ist das überhaupt so klar noch zu beschreiben? Haben wir sozusagen diese konkreten Ziele der Steuerung überhaupt noch? Oder geht es vielleicht auch eher darum, dass sich Systeme vermehrt um sich selbst drehen, gewissermaßen, dass sie sich selber reproduzieren? Es gibt diesen schönen Ausspruch von Stafford Beers, auch eine ganz faszinierende Gestalt in der Kybernetik zweiter Ordnung, der so stärker auch in Richtung Management-Theorie gearbeitet hat. The purpose of a system is what it does. Ja? Und das ist für mich immer so ein ganz zentraler Satz, der sehr gut auf den Punkt bringt, was auch die Regierungslogik oder die Operativität, ne? Also diese Wirkungsweise, die Prägekraft sozusagen der Second Order Cybernetics ist eigentlich eine, die gar nicht so sehr inhaltliche Fragen stellt, sondern wo es mehr um diese Operativität geht, ne? Also diese Selbstreproduktion auch von Systemen selbst, dieses, ne? Der Fokus ist stärker auf das Tun und nicht so sehr auf die Frage, was ist eigentlich ein Ziel zum Beispiel oder wie füllen wir sozusagen diese Ziele mit Inhalt etwa?
Das sind wir ja total nah wieder dran an Elon Musk und Co., weil, wie soll ich mal sagen, dass das auf den ersten Blick Bestechende all dieser Typen und auch der Technologien, die sie entwickeln, ist ja, dass sie sagen, Moment mal, wir sind doch ganz neutral. Wir machen doch nur Informationsflüsse, Mustererkennung und das ist es. Also worauf du eben schon hingewiesen hast, dass wir dabei die Feinheiten der Unterschiede zum Beispiel zwischen biologischen und nicht biologischen Systemen vergessen, dass Menschen eben vielleicht doch was anderes sind. Und ich erinnere mich, als die Neurowissenschaften zum Beispiel Leitdisziplin für eine Zeit waren, ja in den 90er und Anfang 2000er Jahren dann. Also jemand wie Wolf Singer, der Gehirnforscher, hat sehr schnell gesagt, Leute, der größte Fehler, den ihr machen könnt, ist zu glauben, dass das Gehirn ein Computer ist. Diese Gehirn-Computer-Analogie, die ist aus der Sicht der Neurowissenschaft komplett falsch. Hat sich aber durchgesetzt. Also worauf ich hinaus will, in deinem Buch beschreibst du die Kybernetisierung des Subjekts, die Kybernetisierung des Politischen, die sich auf allen Ebenen eigentlich hinter den Kulissen von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt vollzieht. Und dann kommt so jemand wie, das ist eine der Figuren, die ich nicht kannte, muss ich sagen, habe ich bei dir gelernt, Karl Deutsch, der kannte ich vorher nicht. Politische Kybernetik, der sagt, naja, Hobbes hatte ja schon dieses Problem mit dem Kampf aller gegen aller und wie steuere ich das denn? Naja, das kann man lösen, indem man Chaos in Ordnung überführt. Mhm. Naja, und das geht mit Hilfe von zweiter Ordnungskybernetik.
Genau, ja.
Also du hast das überall drin.
Das ist, ja genau, und das ist auch wirklich, ich finde das unglaublich faszinierend, weil einerseits natürlich diese Themen auch von Platon wieder konkret auf den Plan treten, aber sie werden sozusagen wirklich zu praktischen Problemen, ja, aus sozusagen der existierenden Regierungsgeschäfte. Und bei Karl Deutsch ist es eben so, dass es sich natürlich auch die zentrale Frage stellt, wie kann man Ordnung aus dem Chaos erzeugen? Und wie du schon gesagt hast, ja, die Antwort, die er dann hat, ist, dass er sagt, gut, Daten. Daten sind die Antwort auf dieses Informationsproblem. Und er kommt dann eben dahin zu sagen, wir müssen eigentlich die politischen Systeme völlig neu denken, nämlich also im Sinne von Systemen etwa. Ne? Wir müssen das Politische eben denken als ein Netzwerk von Kommunikationsflüssen, von Informationsflüssen, die man effektiv managen kann. Ja, und das ist sozusagen die zentrale Fokussierung. Dann kommen auch sozusagen eigentlich platonische Fokussierungen wieder rein. Also sozusagen, ne, es geht um den Selbsterhalt des Systems, es geht um die Erzeugung von Stabilität. Es geht auch darum, dass man flexible Irritationen der Umwelt früh antizipiert und einspeist, um sozusagen das System dynamisch zu stabilisieren. Also das sind so ganz, ganz ähnliche auch, ich würde sagen, auch teiltechnokratische Vorstellungen, die da wieder eine große Rolle spielen. Und ja, und dann gibt es noch eine weitere Figur, die auch in der Herausbildung der politischen Kybernetik eine ganz große Rolle gespielt hat, David Easton nämlich. Und das Spannende ist, dass die Kybernetik natürlich sich verstanden hat auch als ein Gegenprogramm zur Totalität, zu den Totalitarismen, zu den politischen Ideologien, ja, also sozusagen des 20. Jahrhunderts. Und das Absurde ist jetzt aber, dass auf dieser Abstraktionsebene, auf der dann über das Politische nachgedacht wird, kommt zum Beispiel David Easton dahin zu sagen, in der finalen Konsequenz, eigentlich ist es in dieser systemischen Beschreibung der politischen Systeme egal, ob es sich um eine Diktatur oder um eine Demokratie handelt. Und das finde ich dann wiederum eine völlig paradoxe Wendung auch, weil man natürlich die Gefahr sieht, ja, die Gefahr, was passieren kann, wenn man sich zu sehr in diesen systemischen Beschreibungen aufhält, ja, dass man eben konkrete politische Realitäten aus dem Blickfeld, dass sie aus dem Blickfeld geraten und dass man vielleicht auch keine Sensibilität mehr hat für eine spezifische Regierungsform. Ist sie jetzt demokratisch oder antidemokratisch? Und das ist natürlich ein bisschen heikel, ja, wo ich dann auch immer sagen würde, deshalb müssen wir eben kybernetische Beschreibungsformen in mancherlei Hinsicht auch stark politisieren, weil es natürlich ganz klar ist, dass Technologien nicht neutral sind, ja, also kybernetische Operativitäten sind eben auch nicht neutral, sondern sie sind natürlich immer in spezifische politische Kontexte eingelassen. Und das müssen wir immer mitreflektieren, wenn wir darüber sprechen, ja.
Das heißt, Kybernetik politisieren bedeutet eigentlich von vornherein auf die politischen Konsequenzen aufmerksam zu machen, erstens, und zweitens auf die indirekt nicht mitgenannten politischen Voraussetzungen eines solchen Systems. Und diese Voraussetzungen, das, das hat ja dann Susanna Zuboff auf den Punkt gebracht, ist eben eine bestimmte Form von Kapitalismus, die man braucht, um diese Systeme überhaupt am Überleben zu halten, nämlich dieser Überwachungskapitalismus zum Beispiel. Aber weil wir jetzt gerade an dem Punkt sind, dein Buch heißt ja Kybernetik und Kritik, lass uns doch mal aus der Warte der 40er, 50er, Anfang 60er Jahre formulieren, was sind denn an diesem Modell, das ja auf der technischen Ebene total bestechend ist und das uns heute von den Tech-Bros ja immer und immer und immer wieder um die Ohren gehauen wird. Was ist denn aus philosophischer Sicht, vielleicht auch aus technischer Sicht, an diesem Modell zu kritisieren? Wo kann man da ansetzen?
Na, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was man fokussiert. Ne? Wenn man sich jetzt auf dieses Menschenbild zum Beispiel fokussiert, dann kann man etwa mit Hans Jonas, der eine ganz, ganz interessante frühe Kritik der Kybernetik erster Ordnung vorgelegt hat, sagen, dass es eben sozusagen eine Anthropomorphisierung der Maschine ist. Also man beginnt eben die Maschine mit menschlichen Attributen zu beschreiben und das ist natürlich etwas, was man hinterfragen kann, weil zum Beispiel, wenn wir zurückgehen zu dem Anti-Aircraft-Predictor, ist es natürlich so, dass Wiener sich diese Analogie zwischen Mensch und Maschine in einem ganz, ganz spezifischen Kontext anschaut. Ja? Er beobachtet einen Pilot, der im Wissen darüber fliegt, möglicherweise attackiert zu werden und dementsprechend natürlich in diesem spezifischen Kontext, ja, spezifische Ausweichmanöver fliegt. Es ist eigentlich relativ gut nachzuvollziehen, dass das ein Verhalten ist, was jetzt nicht unbedingt ein rationales Verhalten, sondern sozusagen, ne, im Sinne des Überlebens auch ein reaktives Verhalten. Was,
es ist in gewisser Weise chaotisch, weil diese Flugbewegungen, wenn man sich das konkret vorstellt, die sind ja nicht geradlinig, also von A nach B zum Ziel, sondern der macht halt, der fliegt nach oben, nach unten, nach rechts und links, damit er scheinbar nicht vorhersehbar ist.
Genau. Und man kann natürlich sagen, das wirkt halt maschinell. Dieses Verhalten. Es wirkt maschinell und dementsprechend kann man es mit maschinellem Verhalten vergleichen. Und deshalb spricht Catherine Hayes zum Beispiel, die sich also auch viel mit der Kybernetik-Geschichte beschäftigt hat, von einer Strategie des Controlling the Context. Ja? Also die Frühkybernetiker präsentieren zum Beispiel diese Analogie zwischen Mensch und Maschine in einem ganz spezifischen Kontext. Aber das ist natürlich auch ein sehr ausgewählter Kontext dann, der eben viele, viele andere Kontexte vernachlässigt oder eben gar nicht erst ins Blickfeld bekommt. Ja? Also das ist eben eine ganz spezifische Weise der Betrachtung von Realität.
Könnte man sagen, was dahinter steckt, ist im Grunde genommen ein evolutionsbiologischer Ansatz, der sagt, Leute, wenn wir jetzt den Kontext mal weiten und jetzt auch versuchen, den Kontext zu kybernetisieren, ist doch genau das, was in der Evolutionsgeschichte passiert ist. Die Evolution hat an allen Orten gleichzeitig, also in allen Kontexten sozusagen, aller möglichen Lebewesen auf diesem Planeten gleichzeitig stattgefunden. Da gab es keinen Steuermann. Die haben sich selber gesteuert, diese Systeme. Da haben sich Zellen entwickelt, Organismen, Bewusstsein hat sich entwickelt. Das ist eine gerade Linie. Da war keiner dabei, in Klammern auch kein Gott. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist einfach mal rauszufinden, wie hat das eigentlich funktioniert.
Genau. Also und ich vielleicht kann ich da noch eine zweite Kritik oder kritische Perspektive noch anfügen. Ne? Also wenn wir uns zum Beispiel beschäftigen mit diesen politischen Steuerungsmodellen, die sich dann in diese politische Kybernetik eingeschrieben haben, dann kann man das, was dann später als Technokratiedebatte bekannt wurde, das kann man durchaus eben auch auf diese kybernetischen politischen Systeme beziehen. Und da sind, finde ich, auch ganz, ganz zentrale Kritiken formuliert worden von Herbert Marcuse zum Beispiel, von Jürgen Habermas, die dann etwa sagen, und auch das aus meiner Sicht ganz, ganz gegenwärtige zentrale Argumente, die man genauso gegen den digitalen Kapitalismus der Gegenwart vorbringen kann. Technologien sind nicht neutral, ne? Also sozusagen auch gegen diese Rede von der Neutralität der Technik, auch der Frühkybernetik argumentiert. Dann eben auch diese systemische Beschreibungsweise von politischen Kontexten etwa. Wozu führt das eigentlich, wenn wir anfangen, Gesellschaften eben nicht mehr mit Termini der Klasse zum Beispiel beschreiben? Ne? Also kriegen wir dann sowas wie Ungleichheit überhaupt noch in den Blick oder fällt das sozusagen komplett aus unseren Beschreibungsformen hinaus. Dann stellen sich natürlich auch diese politischen Fragen, ja. Was passiert eigentlich, wenn wir Systeme so beschreiben und nicht mehr anders? Können wir dann überhaupt noch, haben wir dann überhaupt noch eine politische Sensitivität für Ungleichheiten, für Ungerechtigkeiten, für alles, was im Endeffekt auch sozusagen vielleicht das politische Geschehen ausmachen sollte, dass wir gerade darüber reden, ja, gerade darüber sprechen?
Könnte man das so formulieren, wenn ich mich selber so technisiert betrachte und meine Mitmenschen und auch mit Natur so technisiert betrachte, kann ich bestimmte Fragen, bestimmte Aspekte des Lebens, von denen ich denke, die gehören zu mir, ja, zu meiner Lebensweise, die kann ich gar nicht mehr artikulieren. Mhm. Kann man das so formulieren, dass es darum geht?
Das wäre eben die Gefahr, ne? Also ich glaube tatsächlich auch, dass diese Techniken der prädiktiven Analytik zum Beispiel von Wiener, auch das finde ich immer wieder einen guten Ausgangspunkt, ja, um sich so ein bisschen vorzustellen, wie eigentlich algorithmische Steuerung funktioniert. Das Subjekt wird natürlich nicht mehr über Introspektion, ne, die Befragung zum Beispiel der Innerlichkeit, auch die Befragung von Handlungsgründen zum Beispiel aufgeschlüsselt, sondern es geht nur noch um die Beobachtung des Verhaltens. Ja. Das Subjekt wird nur noch äußerlich beobachtet. Und dann ist natürlich auch eigentlich relativ logisch, dass das, was insbesondere dann beobachtet wird, sind Reaktionen oder Aktionen. Also das, was wir vielleicht mit dem Denken assoziieren würden, sozusagen der Gedanke selber, ist natürlich die Frage, ne, der scheint ja äußerlich erstmal passiv zu sein und damit geht er natürlich in diesen Beschreibungsformen auch nicht auf und verliert vielleicht auch an Realität. Ja, das ist natürlich sozusagen möglicherweise eine Konsequenz. Und wenn wir uns mit den algorithmischen Beschreibungsformen der Gegenwart beschäftigen, dann finden wir da eigentlich einen ganz ähnlichen Reduktionismus wieder, nämlich die Reduktion des Subjekts auf ein Datensubjekt. Ne? Wir werden natürlich in einer ganz ähnlichen Weise profiliert. Es geht sozusagen um die Anhäufung von Daten und daraus wird sozusagen ein Datenkörper, ein Datensubjekt geformt. Das hat aber vielleicht mit uns als real existierenden Subjekten gar nichts zu tun, ja? Sondern wir wissen ja alle, dass technische Systeme auch nicht neutral sind, dass sie Verzerrungen reproduzieren, dass wir vielleicht auch mal, sagen wir mal, bei Kaufempfehlungen etwas angeboten bekommen, wo wir das Gefühl haben, das hat jetzt eigentlich überhaupt nichts mit mir zu tun. Ja. Das ist sozusagen eigentlich auch ein Hinweis darauf, dass algorithmische Systeme natürlich die Realität erfassen können, aber nicht vollständig. Ja. Es gibt immer etwas, was darüber hinausgeht. Und das ist eben dasjenige, dieser Überschuss gewissermaßen, der aus meiner Sicht eben in diesen kybernetisch-technischen Beschreibungsformen ausgeschlossen oder sozusagen notwendigerweise da rausfällt.
Ich versuche das mal in meine Worte umzuformulieren. Aus meiner Sicht, und du weißt ja, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, dass ich mich für Komplexitätsforschung interessiere, weil ich glaube, das ist nochmal das heimliche Ding im Hintergrund. Also könnte man diese Kritik eigentlich so formulieren, dass man sagt, Leute, ihr glaubt, mit eurer Kybernetik seid ihr der Komplexität dieser Wirklichkeit auf die Spur gekommen. Und ja, ich muss zugeben, ihr seid ein ganzes Stück weitergekommen. Also vom Thermostat auf die zweite Second-Order-Kybernetik zu kommen, war ein Riesenschritt. Neuronale Netzwerke zu bauen, nochmal ein Riesenschritt. Aber den Fehler, den ihr macht, ist, ihr glaubt, dass ihr inzwischen die gesamte Komplexität der Wirklichkeit in eure Modelle eingebaut habt. Und das ist ein Fehler. Da könnte man jetzt mit Luhmann, der in deinem Buch ja nur eine untergeordnete Rolle spielt, also nur so nebenbei vorkommt, könnte man aber natürlich genau von diesen Entwicklungen infiziert war und sie philosophisch und soziologisch weitergedacht hat. Also Luhmann ist für mich in Deutschland derjenige, der das am klarsten überhaupt gemacht hat, der ganz früh auch von Komplexität geredet hat. Also mit Luhmann könnte man sagen, Leute, der Standardfehler, den ihr macht, und das sagt auch schon Heinz von Förster zum Beispiel, ist, dass ihr glaubt, ein System zu haben, mit dem sich alle Systeme erklären und alle Systeme steuern lassen. Aber ein System ist eben nur ein System und die Umwelt, du hast eben gesagt, Kontext, der Kontext dieses Systems ist immer komplexer als das System selber. Und ihr Idioten in dem Fall glaubt jetzt, nur weil ihr ein paar tolle technische Fortschritte gemacht habt, glaubt ihr jetzt alles erklären zu können. Völliger Bullshit. Ihr wisst immer noch nicht richtig, was Komplexität ist, also die Komplexität von uns selber, von Gesellschaften, von der Wirklichkeit bis sozusagen in die Fernen des Universums, all das spielt zusammen. Und ich höre erst auf, euch zu kritisieren, wenn ihr mir wirklich zeigen könnt, dass euch das gelungen ist. These, es wird euch nie gelungen, gelingen, weil ein einzelnes System nie die Komplexität aller Systeme einfangen kann. Das ist übrigens genau der Ansatz von Markus Gabriel mit seiner Sinnfeld-Ontologie. Es gibt keinen einen Sinn von dem oder keine eine Perspektive, der Blick von nirgendwo, von dem aus man alle Sinnfelder, alle Perspektiven überblicken und zusammenfassen könnte. Also das wäre mein Versuch, die Kritik an diesem Modell zu formulieren.
Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, genau. Und was eben in diesem Kontext auch kritisiert wurde, war eben dieser Überlegenheitsgestus tatsächlich, der verknüpft war mit dem Aufkommen der frühen Kybernetik. Ne? Also die sind wirklich hingekommen und mit einem wirklich grandiosen Selbstbewusstsein gedacht, sie hätten jetzt tatsächlich auch zum Beispiel ganz grundlegende zentrale Probleme etwa der Philosophiegeschichte gelöst. Ja,
alle
eigentlich. Auf einmal spontan durch sozusagen die Konstruktion von spezifischen Modellen, die natürlich aber nur Modelle sind. Ja? Das sind ja Abstraktionen der Realität, die man eben nicht einfach mit der Realität gleichsetzen kann. Also ähnlicherweise, eben wie ich das eben schon angesprochen hatte, mit diesem Gehirnmodell von McCulloch und Pitts. Ja? Das ist sozusagen der Nachbau eines Gehirns natürlich, genauso wie auch der Homöostat. Aber das sind natürlich, wie gesagt, das sind Modelle, die die Realität natürlich nicht in Gänze abzubilden vermögen. Und die Frage ist natürlich immer, macht man das im Bewusstsein, dass es sozusagen diesen Reduktionismus gibt, was teilweise der Fall war in der Frühkybernetik. Aber das Problem stellt sich natürlich dann an, wenn diese Modelle nicht mehr nur Modelle sind, sondern wenn sie sich sozusagen gewissermaßen auch in die Realitäten einschreiben im Kontext von spezifischen Regierungslogiken oder eben auch Operativitäten. Ja.
Also Fleisch werden, könnte man sagen, also sich in den, metaphorisch gesprochen, in den politischen Körper reinfräsen, richtig. Was ja die ganzen digitalen Technologien gerade machen. Übrigens kleiner Spoiler sozusagen, Beobachtung der Beobachtung selber. Wenn wer ein bisschen mehr über die technischen Probleme sozusagen erfahren will, dazu gibt es das Gespräch mit Christoph von der Malzburg hier im Kanal, der eben genau gezeigt hat, wo die Grenzen tatsächlich liegen. Und das geht dann sehr, sehr ins Technische. Lass uns mal weitermachen. Also die Kybernetik hat die Kritik eingebaut. Also die Kritik kybernetisiert sozusagen. Und jetzt stehen wir ja vor der Frage, und die stellst du ja am Ende von deinem Buch auch. Wie machen wir denn von hier aus weiter? Also was sind unsere starken Argumente? Was können wir ins Feld führen? In welche Richtung sollten wir steuern?
Ja, also erstmal ist natürlich mit dieser Frage auch verbunden die Frage nach der Zukunft der Kritik. Ne? Also weil wir natürlich als diejenigen, die auch kritisieren, auch als politische Subjekte natürlich, wir alle sind sozusagen Teil dieser nun operant gewordenen Kybernetisierung. Ja? Also wir sind Teil von Netzwerken, wir sind eben sozusagen immer rückgebunden an feedbacklogische Apparate etwa. Das heißt, wir sind Teil von dieser Regierungslogik. Und das Interessante ist eben, dass insbesondere im Zuge der Kybernetik zweiter Ordnung und dieser Kybernetisierung und dieser kybernetischen Operativität dann sich auch in der Philosophie selber eine Krise ergibt. Nämlich die Krise, die damit einhergeht, dass viele sich natürlich fragen müssen, okay, wie und von welchem Ort aus machen wir eigentlich jetzt weiter, wenn es diesen Ort jenseits des Systems eigentlich so gar nicht mehr gibt, ja?
Das erklärt, warum diese Debatte über neue Aufklärung, und auch dazu gibt es ein Gespräch mit Michael Hampe im Kanal, warum diese Debatte der neuen Aufklärung aufgetaucht ist. Also was ist überhaupt die Rolle der Aufklärung, sprich einer bestimmten Form von Kritik, die mal sehr groß war, die Epoche der Aufklärung? Von wo aus sprechen wir jetzt heute eigentlich? Und das also sozusagen nach dem Holocaust, nach der Atombombe und jetzt nach der KI.
Genau, das ist wirklich tatsächlich auch, ich würde das als Dilemma beschreiben, auch als ein zentrales Dilemma, was sich dann eben auch, wie gesagt, die Philosophie selber stellt. Und insbesondere ist es dann ganz interessant, wenn man sich dann mit dem Denken etwa des Poststrukturalismus beschäftigt, was eigentlich zu einer ähnlichen Zeit emergiert, auch sozusagen so auch wie die Kybernetik zweiter Ordnung, das davon auch durchaus geprägt ist. Dann etwa Deleuze und Guattari, also zwei zentrale Figuren auch in diesem Kontext, die übernehmen dann tatsächlich sogar auch kybernetische Figuren, ja. Also zum Beispiel eben.
Das war ja cool. Das war ja total cool. Also, die fingen auf einmal so an zu reden, die Philosophen fingen so an zu reden wie die Wissenschaftler. Und ich meine, ich habe das ja selber noch mitgekriegt. Das war auf einmal cool, weil neuer Jargon, neue Möglichkeiten und endlich mal nicht dasselbe alte Zeug vom Kantschen Subjekt, was du jetzt 200 Jahre lang gehört hast.
Genau. Also ne, man dekonstruiert eben auch diese Subjekt-Objekt-Distinktion und situiert sich eigentlich auch als kritisierende Instanz sozusagen immer inmitten dieser Systeme. Und das kann man einerseits im Kontext der Philosophiegeschichte des späten sozusagen 20. Jahrhunderts, aber auch der frühen Nullerjahre etwa nachvollziehen, dass sich sozusagen dieser Außenstandpunkt immer mehr verlagert ins Innere eigentlich und sich dann auch neue Formen der Kritik ergeben. Also das ist nicht das Ende der Kritik, das finde ich immer ganz spannend, sondern es ergeben sich eigentlich neue Formen der Kritik und auch neue Kritikfiguren, also zum Beispiel Figuren der Störung, ja. Figuren auch sozusagen der Unterbrechung, ja, also die Lösung Gatterie sprechen dann immer von Fluchtlinien etwa, ne? Also das System irgendwie kurz einmal aufzuweiten, irgendwie etwas sozusagen zu erzeugen, was nicht antizipierbar ist, was nicht vorhersehbar ist, was sozusagen diesen kybernetischen Feedback-Schleifen entgeht sozusagen, ja.
Das klingt, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das klingt auf den ersten Blick ja gut, so im nach dem Motto, wir kommen da mal raus, wir crashen das System, ja, das ist dieser Blick durch die Weltkugel, dieser berühmte Holzschnitt, ja, wir kommen mit dem Kopf aus dieser Bubble raus, aber die Kehrseite davon ist ja heute Elon Musk und das, was er mit seinem Doge-Projekt gemacht hat, nämlich ich konstruiere eine Fluchtlinie. Das ist gar nicht die Fluchtlinie aller Menschen, überhaupt nicht. Das ist mein eigenes Interesse, diese Fluchtlinie. Und ich zerstöre kurz mal die demokratische Ordnung. Zur Not erschieße ich sogar Leute. Also das ist ja krass, was da passiert ist. Also das ist ja sehr ambivalent. Also du hast die Anfang der Nullerjahre erwähnt, da haben wir natürlich die ganzen politischen Bewegungen gegen Wall Street zum Beispiel. Das sind ja solche Fluchtlinien, das sind diese Ausbruchversuche, die sagen, wir wollen dieses System nicht, wir durchlöchern dieses System, wir zerstören das System. Aber Elon Musk ist im Grunde genommen die Antwort darauf und sagt, und zeigt, dass das System an der Wurzel abgeschnitten wird.
Ja,
das ist sehr ambivalent.
Ich glaube auch, also es ist ganz spannend, auch insbesondere, dass du Occupy Wall Street ansprichst, weil das war damals noch eine Bewegung, die hat sich ergeben in einer Zeit, als soziale Netzwerke noch ganz anders positiv aufgeladen waren, als mögliche Treiber von sozialen Bewegungen. Ja,
exakt.
Und
arabischer Frühling.
Genau, das war genau dieses Narrativ damals, Twitter-Revolution und so weiter, auch eigentlich eine totale Überhöhung der Relevanz von sozialen Medien für diese sozialen Bewegungen. Also auch da muss man immer ein bisschen kritisch sein. Aber natürlich ist es auch so gewesen, natürlich haben diese Bewegungen soziale Medien auch sehr, sehr progressiv, emanzipativ genutzt. Gleichermaßen haben sie natürlich auch, und das ist sozusagen die Rückseite, zu einer Stabilisierung dieser Systeme beigetragen. Und das ist sozusagen aus meiner Sicht auch immer dieses Dilemma auch von sozialen Bewegungen in der Gegenwart, dass sie, wenn sie zum Beispiel oder um überhaupt die Reichweite zu erhalten, ja, wie zum Beispiel Fridays for Future, dann sind sie eigentlich gezwungen, auf diese Plattformen eben sich dort sozusagen zu organisieren. Und das ist, finde ich, tragisch. Das ist wirklich tragisch.
Und was also aus einer kybernetischen Sicht könnte ich das ja so, und das ist wirklich tragisch, könnte ich das ja so interpretieren, dass ich sage, Leute, in meinem politischen und sonst technopolitischen System dürft ihr euch ruhig aufregen. Ihr dürft eure komischen Fluchtpunkte nach rechts in den Faschismus, nach links in den Linksfaschismus, dürft ihr alles machen. Völlig egal, weil ihr seid kleine Datenpunkte in einem gesamtkomplexen Netzwerk, was interagiert und eure Aktivität in die eine oder andere Richtung, die mäntelt sich sozusagen zu einem Gesamtvektor des Politischen raus und ihr könnt es vielleicht genauso gut auch lassen.
Mhm. Ja, das wäre eine Interpretation natürlich, ne? Dass man auch, dass sozusagen auch der kybernetische Kapitalismus in der Lage ist, natürlich diese Kritiken am System auch in sich einzuspeisen. Ja? Und das ist natürlich die ganze Tragweite auch dieser Entwicklung und dieser Dynamik. Und was wir jetzt sehen im Kontext von Elon Musk, ist aus meiner Sicht eine autoritäre Instrumentalisierung von kybernetischen Dispositiven, Logiken, aber auch Technologien. Ja? Also auch etwas, was sich, glaube ich, die Kybernetik und die KybernetikerInnen niemals hätten ausmalen können, ist, dass auch die Vision, die sie hatten, auch die Vision der Kybernetik zweiter Ordnung, dass man Gesellschaften neu denken kann über homöostatische, selbstorganisierende Systeme, Organismen und so weiter. Das waren natürlich auch Gegenentwürfe zu als totalitär empfundenen politischen Systemen. Das ist etwas, was, glaube ich, schwer zu antizipieren war, und gleichermaßen ist natürlich gerade eine sehr, sehr, sehr gefährliche Entwicklung, dass wir eben sehen, dass Elon Musk zum Beispiel ähnliche Gedanken, aber auch sozusagen Mechanismen der Steuerung nutzt, wie gesagt, in einer ganz starken autoritären Semantisierung und sozusagen auch von oben herab, um seine eigene Macht noch weiter zu stabilisieren. Ja? Und es ist leider aus meiner Sicht auch kein Zufall, dass er gerade wieder kybernetische Terminologien nutzt, ganz aktiv. Ja? Dass er zum Beispiel sagt, ne, wir Menschen sind Cyborgs etwa, oder auch, dass er von X etwa spricht als einer kybernetischen Superintelligenz. Ja, da tauchen auf einmal wieder diese kybernetischen Terminologien auf, aber in einer ganz klar autoritären Lesart.
Und es gibt noch eine russische Form, würde ich das nennen, der Kybernetik. Und das ist im Grunde genommen Stalins Ansatz. Und das, was Putin ganz lange Jahre praktiziert hat, nämlich uns durch Widersprüche zu regieren selber. Wie macht er das? Ich unterstütze die Rechten und ich unterstütze die Linken. Und kurz vor der Wahl leake ich, dass die Rechten die ganze Zeit von mir unterstützt wurden, oder umgekehrt, die Linken die ganze Zeit von mir unterstützt wurden. Das heißt, du desavouierst die gesamten politischen Strömungen, die es gibt, indem du zeigst, ob rechts oder links oder geradeaus, alles korrupt, weil ich habe allen Geld gegeben, alle hängen von mir letztlich ab, erkennt, ich bin der eigentliche Steuerer. Mhm. Und wenn ihr mir folgt, folgt ihr der eigentlichen Macht. Mhm.
Genau, also deshalb, ich würde Musk zum Beispiel auch mal beschreiben als ein Kybernetes des Autoritären oder als ein autoritären Kybernetes gewissermaßen. Ne? Jemand, der natürlich, um überhaupt erstmal dahin zu kommen, darf man nicht vergessen, musste er natürlich mal diese Plattform aufkaufen. Er musste erstmal diesen Reichtum auch anhäufen und so weiter. Alles natürlich immer auch über Government Contracts, darf man auch nicht vergessen. Um sozusagen jetzt auch diese Form der autoritären Kybernetik von oben herab durchsetzen zu können. Ja. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr heikel. Und ich finde das auch immer wieder schwierig, wenn man ihn auch vergleicht, also zum Beispiel, wie er das Department of Government Efficiency gemanagt hat, dann sind das eigentlich auch wiederum ähnliche Regierungsvorstellungen eigentlich, aber wiederum natürlich auch ganz stark autoritär sozusagen genutzt, ne? Diese Vorstellung des Staates als, ja, im Endeffekt eine Maschine, ja, die man sozusagen auch über algorithmische Systeme eben effizienter, vermeintlich muss man natürlich sagen, gestalten könne und so weiter. Ja.
Eben, das ist ja das, was passiert ist. Also wenn man mal wirklich auf der empirischen Ebene als Wissenschaftler bleibt, dann muss man ja sagen, Musk ist komplett gescheitert damit, weil die Effizienz in keinster Weise, das lässt sich objektiv zeigen, in keinster Weise gesteigert ist. Worden ist. Er ist nicht gescheitert, weil insofern, aber das ist sozusagen illegaler Move, weil er an die ganzen Daten rangekommen ist. Der hat diese Unterbrechung von ein paar Monaten genutzt, um sämtliche Daten abzugreifen. Das ist eine völlig perfide Form der Politik, und insofern bin ich bei dem Beispiel genau bei deiner Lösung, die du am Ende des Buches ja machst. Das klingt so einfach, aber im Fall Musk lässt sich eben zeigen, wie komplex es ist, aber dass es trotzdem geht. Das Problem ist das Politische und nicht das Technische. Weil wenn ich bei Musk wirklich, bei Doge wirklich auf das Technische gucke, hat er seine Ziele überhaupt nicht erreicht.
Ja, genau. Wie Null. Gesagt, fern von Effizienz. Das hat mit Efficiency überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Ne? Das ist eben genau das Gegenteilige. Ja.
Und deshalb war es ein politisches Manöver, sich selber die Taschen voll zu machen, in dem Fall mit Daten, mit denen, die er dann weiter nutzen kann.
Ja.
Und das ist genau dein Punkt, finde ich. Das Problem ist das Politische und nicht das Technische oder die technische Lösung.
Genau, es ist eben, wie gesagt, es ist eben so, kybernetische Systeme oder auch kybernetische Logiken, Operativitäten sind in der Realität eben immer in politische Kontexte eingebettet. Und das ist ein ganz konkreter politischer Kontext, wo man sagen muss, das ist eine autoritäre Agenda. Und die Technisierung wurde in diesem Kontext natürlich genutzt im Zuge einer autoritären Agenda. Ja, und das ist eigentlich relativ leicht auch sozusagen zu dechiffrieren. Und dabei ist mir aber auch immer ganz wichtig zu betonen, dass wir immer darauf Acht geben, wie wir über Technisierung sprechen. Also wie wir zum Beispiel eben auch Sollten wir eigentlich über das Department of Government Efficiency als Department of Government Efficiency sprechen, wenn es sozusagen genau das Gegenteil ist von einer effizienteren Regierungsmaschine? Ja? Also da muss man, glaube ich, auch immer ganz, ganz klar sagen, wir müssen darüber nachdenken, wie wir sozusagen, ob wir diese narrative Dispositive von etwa diesen Tech-Bros der Gegenwart, ob wir die eigentlich reproduzieren wollen und wann es anfängt, dass wir sie reproduzieren. Also dass wir da auch spezifische Ideologien reproduzieren.
Ja, und uns das bewusst machen. Mhm. Was du übrigens auch sagst, und das finde ich, das macht es natürlich viel, viel schwerer. Also diese Fluchtlinien, die es mal gab, im Sinne von entschleunigen, analog werden, also das, was du Entnetzung nennst, das sind letztlich Täuschungen. Weil all das ist in das System schon eingebaut. Könnt ihr machen, aber das hat das System längst schon integriert. So kommen wir da nicht raus.
Ja, es sind natürlich kurze Unterbrechungen von auch sozusagen Individuen, die sich dann vielleicht dazu entschließen zu sagen, okay, ich mache jetzt mal etwas Digital Detox. Aber natürlich führt es nicht dazu, dass wir die Plattformabhängigkeiten wirklich in konkreto, dass wir denen begegnen können. Ja? Und da sind wir natürlich gerade auch Gesamtgesellschaft in einem ganz großen Dilemma, weil wir einfach hochgradig abhängig sind von diesen digitalen Infrastrukturen. Das bezieht sich natürlich genauso auf soziale Medien. Und es ist eben schwierig, diese Abhängigkeiten zu durchbrechen. Aus meiner Sicht kann es eben nicht sein, dass wir sozusagen als Individuen diese Lösungen anbieten, sondern diese Lösungen müssen natürlich kollektiv und auch politischer Natur sein. Wir müssen tatsächlich dahin kommen, dass wir diese Plattform in irgendeiner Form demokratisieren, ja, weil wir natürlich auch zum Beispiel als arbeitende Subjekte angewiesen sind auf diese Plattform, ja, also
Microsoft.
Ja, oder auch Influencer sind natürlich auch angewiesen, zum Beispiel TikTok oder Instagram zu nutzen. Und das sind natürlich auch arbeitende Subjekte, das darf man eben nicht vergessen. Genauso wie wir etwa, klar, ne, also im Kontext etwa von Zoom-Konferenzen sind wir natürlich auch entsprechend, da gibt es natürlich auch Alternativen, muss man immer betonen, ja. Die dann teilweise.
Wir benutzen gerade YouTube, ne? Wir benutzen im Grunde genommen eine Tech-Plattform, um Tech zu kritisieren. Aber wir haben keine andere Möglichkeit mehr, wenn wir uns mit anderen Menschen vernetzen wollen.
Also es gibt natürlich Alternativen, das darf man nicht vergessen. Wie auch etwa Mastodon, ne, Signal, das sind natürlich sozusagen Alternativen auch zu plattformökonomischen Plattformen. Aber das Problem ist eben, das Problem der Netzwerk. Effekte, ne? Also, dass wir natürlich insbesondere dahin gehen, wo auch Freundinnen sind, wo sozusagen das Gros der Gesellschaft ist, um auch zum Beispiel, wenn wir tätig sind als Journalistinnen, als WissenschaftlerInnen, dann ist es teilweise, insbesondere wenn man vielleicht prekär beschäftigt ist, ganz wichtig, dass man die größtmögliche Reichweite dort eben auch hat, ja. Und das sind systemische Abhängigkeiten. Na, da sind wir wieder beim Systembegriff auch. Das sind natürlich systemische Abhängigkeiten. Und es ist natürlich, es wäre vermessen zu sagen, dass wir als Individuen uns auch sozusagen schuldig oder dass wir uns sozusagen, dass wir verantwortlich wären, jetzt das für uns zu durchbrechen. Und ich würde da auch niemanden dämonisieren, der zum Beispiel spezifische Plattformen noch nutzt oder auch nutzen muss. Sondern wie gesagt, wir brauchen im Kollektiv eine gesamtgesellschaftliche Antwort auf diese Problematik.
Und das Fatale, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht den finsteren Zeiten geschuldet, in denen wir sind. Das Fatale ist ja, wir haben am Anfang gesagt, es fing an mit der mit dem Verteidigungshaushalt, ja. Da kam die ganze Kohle her, um diese Kybernetik-Modelle und dann die ersten Formen von KI, die dann schief gingen, aber dann die zweite, ne, bis die neuronalen Netze, also zweite Welle der KI dann kam, das alles aufzubauen. Das hat es ermöglicht, dass ein Teil dieser Unternehmen, die mit dem Verteidigungshaushalt aufgebaut worden sind, selber zu kapitalistischen Großunternehmen wurden, die jetzt ihre eigenen Dinge finanzieren können. Und jetzt sind dummerweise die Kriege gekommen. Der Krieg in der Ukraine, es gab ja andere Kriege schon vorher. Jetzt Iran, auch Israel und wozu führt das? Das führt dazu, dass noch mehr Geldströme in diese Überwachung und Prognosemodelle fließen, dass also politische Regierung und militärische Dirigieren sich noch mehr miteinander verzahnen. Das Schmiermittel ist in dem Fall erstens Geld, wie damals auch, und zweitens aber auch militärischer Erfolg. Und militärischer Erfolg heißt, wenn man es übersetzt, töten. Brutale Gewalt und töten. Und Ich glaube, was mich jetzt persönlich angeht, dass ich das Ende dieser Entwicklung, die zunächst mal alles dunkler macht, finde ich, da wird es eine Gegenwelle geben. Aber ich fürchte, die werde ich nicht mehr erleben, weil wir jetzt erstmal in so ein Zeitalter 10, 15, 20 Jahre der noch engeren Verzahnung von Überwachungskapitalismus und militärischem Apparat und politischer Steuerung kommen. Das wird ein einziger, das merken wir ja im Moment, auch die ganze Haushaltsdebatte bei uns, Verteidigungshaus und so weiter, das geht ja alles in diese Richtung. Und die Ideologie dazu wird geliefert eigentlich genau durch das, was du in deinem Buch machst, durch kybernetische Sprache, kybernetische Modelle, die das alles eingebaut haben. Mhm.
Ja, ich befürchte das auch tatsächlich. Also ich glaube, dass der Blick in die Zukunft gerade nicht wirklich hoffnungsfroh stimmt. Und allerdings, wenn ich vielleicht sozusagen einen Hoffnungsschimmer noch sozusagen einstreuen darf, ja.
Ja, das darfst du nicht nur, das sollst du, das sollst du.
Wir sehen, glaube ich, gerade doch ein sehr starkes Bewusstsein dafür, dass diese digitalen Abhängigkeiten hochgradig problematisch sind. Weil wir natürlich mehr denn je sehen, wie stark die Zentralisierung von Macht ist in diesem Bereich. Und ich glaube, das war uns tatsächlich auch gesellschaftlich noch nie bewusster als in der Gegenwart, weil das natürlich auch noch nie gravierender war als in der Gegenwart. Und was ich schon gerade bemerke, ist tatsächlich, ein anderes Bewusstsein dafür, auch vielleicht eine andere Prägung, eine andere, anders kritische Prägung in der Debatte selber.
Und auch bei jungen Leuten.
Das auch auf jeden Fall, genau. Und insofern kann ich mir auch schon vorstellen, dass es vielleicht zu einer breiten Mobilisierung auch kommt gegen diesen Technikfaschismus, ne? Also wie ihn eben manche natürlich gerade auch beschreiben. Also auch diese Tech-Oligarchen, die jetzt natürlich nicht nur einflussreich sind in den USA, sondern natürlich auch sozusagen sehr, sehr einflussreich sind mit Blick eben auf sozusagen das, was, den europäischen Raum, ne, wir diskutieren über Verträge mit Palantir beispielsweise, da scheint es mir doch auch fast schon einen sehr, sehr breiten gesellschaftlichen Konsens zu geben dafür, dass das ein Problem ist und dass das problematisch ist. Und das stimmt mich zumindest ein bisschen hoffnungsfroh, was das kritische Bewusstsein der Gesellschaft anbetrifft.
Bin ich bei dir? Das Argument ist natürlich ganz einfach. Ja, okay, dann ihr seid nicht bei Palantir, aber dann werdet ihr halt abkacken, was die Überwachung und das Militär angeht. Ne? Das ist ja immer die Drohung, und die im Hintergrund
steht. Da kommt dann der Technikdeterminismus rein. Ne? Also das sind die Sachzwänge, die Chelsky ja auch schon aufgemacht hat in den 60er Jahren. Ne? Also das ist natürlich auch ein ganz schwieriges Argument gerade. Das wird auch wiederum ganz stark propagiert von den Unternehmen, die gerade im Wettlauf um die sogenannte AGI sich befinden, ne? OpenAI, Anthropic und anderen, die eigentlich die ganze Zeit sagen, es lässt sich gar nicht vermeiden, dass wir auf diese AGI hinsteuern und deshalb müssen wir...
Also Artificial General Intelligence,
ne? Also diese Vorstellung von einer sogenannten Superintelligenz, auch das ist natürlich eine unfassbare Überhöhung, die überhaupt nicht gerechtfertigt ist, überhaupt darüber so zu sprechen. Auch da aus meiner Sicht, ne, braucht es wieder Dekonstruktion im Diskurs und so weiter. Aber das sind auch wieder sozusagen Formen des Technikdeterminismus, die ganz schwierig sind, weil sie natürlich suggerieren, dass die Technik wie eine Naturgewalt gewissermaßen über die Gesellschaften kommt und wir als BürgerInnen, als demokratische BürgerInnen eigentlich nicht in der Lage sein, überhaupt das demokratisch einzuhegen. Und ich glaube, wenn wir dieses Narrativ übernehmen, haben wir schon verloren. Ja? Weil natürlich ein Narrativ, ja klar, das ist gerade ganz prägend im Diskurs. Das mag uns auch so erscheinen, weil wir uns sehr ohnmächtig fühlen gegenüber dem Beschleunigen, auch mit Blick auf die technisierte Gegenwart. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich handlungsfähig sind als Subjekte, als BürgerInnen, auch mit Blick auf konkrete Regulierungen, die natürlich möglich sind, ne? Wo gerade auch ganz viel passiert im Kontext der Legal Theory etwa, ne? Dass man sich eben fragt, wie können wir auf die Machtformen von Big Tech und von Plattformkonzernen besser antworten auch. Ne? Brauchen wir vielleicht sozusagen auch eine Rejustierung der existierenden Rechtssysteme, damit wir diese Machtformen besser beantworten können? Also da gibt es zumindest einiges, was passiert und wo wir, glaube ich, auch darauf achten müssen. Ja? Und auch ich glaube,
Das ist ja auch möglich, das zu verändern, in der Tat.
Genau, ja, das darf man eben nicht vergessen. Und auch alles, was zum Beispiel den Bereich Lobbying anbetrifft, da ist Big Tech so stark. Ja, auch da kann man regulieren natürlich. Klar. Lobbying einfach verbieten, das ist ganz, ganz wichtig, weil die...
Auch in der EU übrigens, ne? In dieser Expertenkommission, also es ist ja was Gutes, nachher der AI Act rausgekommen, aber in dieser Expertenkommission saßen zu 90%, ich weiß das von Leuten, die in der Kommission waren, Lobbyisten.
Ja, genau. Und man hat es zu tun, auch das weiß ich auch von einer Person, die da die, die Zivilgesellschaft vertritt. Man hat es eben nicht nur zu tun mit einer Repräsentantin oder mit einem Repräsentanten von Google, sondern vielleicht 30, die sitzen in einem Raum, die alle unterschiedlichen Unternehmen angehören, die alle Google zuzuordnen sind. Und das sind die Verhältnisse dort, ja.
Und das kann man politisch abstellen.
Genau.
Also wir haben Möglichkeiten.
Genau.
Ich würde unser Gespräch gerne beenden, damit alle auch sehen, dass ich durchaus ein positiv denkender Mensch und Optimist bin, mit Zitat aus deinem Buch, das ziemlich am Ende kommt. Du zitierst Virilio nämlich, also auch einen der französischen Philosophen, mit einem Satz: In Zukunft muss man versuchen, das Negative dessen zu erkennen, was positiv zu sein scheint. Das würde ich sagen, ist Kritik 1.0. Ich würde hinzufügen, und das ist Kritik 2.0, auch an Kybernetik: In Zukunft muss man versuchen, das Positive dessen zu erkennen, was negativ zu sein scheint. Ich glaube, in die Richtung sollten wir denken.
Das ist eine schöne Wende, auf jeden Fall.
Super. Anna, ganz lieben Dank dafür, dass du da warst. Ein Wahnsinnsbuch, Kybernetik und Kritik. Das hat mir nicht nur viel klar gemacht, sondern ich hoffe unseren Zuschauern, Zuhörerinnen auch.
Ach, vielen Dank. Danke ganz herzlich für das schöne Gespräch.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen: der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer, sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.